Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt rein. Und im Anschluss könnt ihr uns gern euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. So, und heute ist ja der 21. Am Dienstag ist schon Heiligabend.
Ja, das stimmt.
Hast du schon alle Geschenke?
Ganz ehrlich, nein. Aber ich hoffe, dass ich das bis Montag noch hinkriege. Ich weiß, man hat das ganze Jahr Zeit, aber ich renne eigentlich immer kurz vorher,
ich kenn
vor
das.
Schluss los.
Ich habe dann ja auch immer keine Ideen und dann fällt mir irgendwas ein. Und
genau.
Und ich muss noch Mandeln machen und ja.
Ja gut, Kekse backen muss ich noch, ne? Also, ja. Aber das geht ratzfatz.
Ja, das denke ich
auch. Jo.
Ja, genau. Und dann, das ist nämlich die letzte Folge für dieses Jahr. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass wir in das neue Jahr starten mit einem neuen Intro. Seid gespannt. Und dann gibt es den Podcast tatsächlich schon ein Jahr.
Ja, krass, ne?
Ja.
Ja.
Das ist wirklich verrückt.
Ja.
Ja. So, wollen wir mal reinstarten?
Auf jeden Fall.
Okay. Wir reisen gar nicht so weit zurück, nämlich nur ins Jahr 2005. Und wir befinden uns mal wieder in Paris. Hier soll am 2. August 2005 Air France Flug 358 abheben. Um sich, also, wie wir eben schon gesagt haben, vom Flughafen Paris Charles de Gaulle auf den Weg zum Toronto Pearson International Airport zu machen. An Bord befinden sich 297 Passagiere und 12 Crewmitglieder. Geflogen wird mit einem Airbus A340-313E. Er hat mit seinen 4 Triebwerken eine Reichweite von rund 12.400 Kilometern, ist 63,69 Meter lang und hat eine Spannweite von 60,3 Meter. Seinen Erstflug absolvierte er fast auf den Tag genau vor 6 Jahren, nämlich am 3. August 99, und einen Monat später wurde er dann auch schon an Air France ausgeliefert. Kapitän ist der 57 Jahre alte Alain Rousset. Er hat schon über 15.000 Flugstunden. Und an seiner Seite sitzt der 43-jährige Frédéric Nohr als First Officer mit rund 4.800 Flugstunden. Und entschuldigt bitte, wenn ich die Namen nicht so richtig ausspreche, weil Französisch ist jetzt nicht, also
meins auch nicht, genau.
Geplant ist aber, dass Kapitän Rossai die Maschine fliegt und die beiden kurz vor der Landung das Steuer tauschen, damit First Officer Nohr diese bestreiten darf. Außergewöhnlich ist heute, dass sich noch einer im Cockpit befindet. Hierbei handelt es sich um den Sohn eines anderen Air France-Piloten. Und es ist anscheinend so, dass diese, wenn eventuell kein Platz mehr in der Kabine ist, auch mal im Cockpit mitfliegen dürfen.
Ja, und dazu kann ich dir was sagen. Ich bin schon mal im Cockpit mitgeflogen.
Was?
Aber da war ich 1 Jahr alt.
Ah.
Ja, meine Mutter wollte essen, waren wir auf dem Weg nach Spanien. Ganz kurz die Geschichte. Und ja, und dann habe ich immer rumgezappelt und dann haben dann die Stewardess, so hieß das ja damals, ja, hat mich dann mitgenommen und der Co-Pilot, der hat das gesehen, weil er, keine Ahnung, aufgestanden ist, weiß ich nicht, wie er mich gesehen hat, das weiß ich nicht, aber der hat mich dann mit vorne auf dem Schoß und kurz vor der Landung, hat er denn, der war da meine Mutter nachgefragt, ja, also kann ich mein Kind mal wieder haben, ne? der wollte mich mitnehmen, ja.
Ah,
wie gesagt, ich weiß davon nichts mehr, leider nicht,
ja,
aber das bin ich, ja.
Witzig.
Ja.
Ich würde das ja auch gerne mal machen. Mich hat noch keiner eingeladen. Gut, ich passe auch nicht auf den Schoß.
Auf den Schoß, ich wollte gerade sagen, du bist auch ein bisschen zu groß, ja.
Oh, das war zu laut. Entschuldigung, ich versuche das nachher runterzudrehen, mein Lachen. geplant ist eine Flugzeit von 8 Stunden und dann hebt Flug 358 auch schon von Startbahn 27 links ab in den Himmel. Der Autopilot steuert den A340 und der Flug verläuft ruhig und unspektakulär. Zumindest, bis sie sich Toronto nähern. Denn dort ist das Wetter nicht annähernd so schön wie über den Wolken. Es gewittert heftig. Und das ist auch der Grund, warum auf dem Toronto Pearson Airport Alarmstufe Rot ausgelöst wird.
Was heißt das?
Das heißt, dass sich niemand vom Personal auf dem Roll- oder Vorfeld aufhalten darf, denn die Gefahr von Blitzeinschlägen ist einfach viel zu groß.
Ah, okay.
Deshalb geht es für unser Flugzeug von heute auch erst einmal in eine Warteschleife. Wobei sie theoretisch auch noch genug Treibstoff gehabt hätten, um nach Ottawa geleitet zu werden. Mhm. Und Ottawa ist von Toronto so ungefähr 300 Kilometer entfernt. Und dann können wir uns ja auch vorstellen, mit was für Kosten das Ganze verbunden wäre.
Ja, aber irgendwie müssen die Passagiere danach ja auch noch an ihr Zielort, obwohl das hier ja auch nicht eigentlich nicht anders ist. Also wenn jetzt in Hamburg irgendwas ist, weil, keine Ahnung, dann werden die ja auch umgeleitet in Frankfurt oder
genau, wohin. Genau, aber auch das immer, kostet, ne? Halt richtig Kohle,
das
die dann
ja,
wieder an ihren Zielort zu bringen. Ja. Und einige müssen ja vielleicht auch noch irgendwie einen Anschlussflug kriegen und dann verspätet sich das auch und das verzögert sich ja alles.
Also ist wieder so ein Rattenschwanz.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum sie einfach warten wollen, denn vielleicht zieht das Gewitter ja weiter. Und sie haben tatsächlich Glück. Das Gewitter ist zwar noch da, aber bei weitem nicht mehr so heftig wie noch vor ein paar Minuten. Und so machen sich die beiden Piloten bereit, um den Landeanflug zu beginnen. Dafür fliegen sie jetzt direkt in den Sturm und wo eben noch weiße, traumhafte Wolken und Sonne waren, ist nun alles dunkel. Es wackelt und rumpelt, so sehr wird der A340 durchgeschüttelt. Zeit, um im Cockpit die Landecheckliste durchzugehen. Und dann ist es soweit. Die beleuchtete Landebahn ist trotz des Regens und der Dunkelheit durch ihre vielen Lichter gut zu erkennen. Kurz vor dem Aufsetzen meldet sich noch einmal der Tower mit der Bitte, die Anfluggeschwindigkeit zu reduzieren, denn die Piste könnte rutschig sein. First Officer und gleichzeitig Flying Pilot Noah tut genau das. Kleiner Sprung in die Kabine. Die Passagiere werden immer nervöser, denn es ruckelt und wackelt immer mehr. Regen prasselt an die Fenster und wenn man aus diesen versucht, etwas zu erkennen, funktioniert das nur, wenn wieder ein Blitz alles erhellt. Nadja, bist du schon mal durch einen Sturm geflogen?
Also ich weiß nicht, nein, Gott sei Dank noch nicht.
Ich auch nicht und ich bin da auch ziemlich froh drüber. Ich kann mir das ja nicht, also Schlechtwetter, ja.
Ja.
Und ich weiß, als wir im Anflug auf München waren, hatten wir mal Nebel und da war es tatsächlich so, du dachtest noch die ganze Zeit, du bist in der Wolke und du kamst aus der Nebelwand raus, zack, aufgesetzt.
Ja.
Also das war schon kurz erschreckend, weil du nicht damit gerechnet hättest, dass da schon Boden ist, weil du einfach nichts gesehen hast.
Ja.
Aber so Sturm noch gar nicht.
Nee, aber wie gesagt, Sturm ich auch nicht. Also möchte ich auch, wie gesagt,
Nee, ich brauche das auch nicht.
Springen
wir jetzt aber wieder zurück ins Cockpit. Air France 358 ist das dritte Flugzeug, das nach bzw. in dem Gewitter landen darf. Dafür bekommen sie nun auch schon die Meldung, dass das Flugzeug vor ihnen Probleme bei der Landung hatte und sie auf Windböen achten sollen. Trotz des Wetters und des Windes erhalten sie die Landeerlaubnis für Landebahn 24 links. Bei dem heutigen Wind landen sie auf dieser Piste nämlich gegen den Wind. Fast parallel zu dieser Piste verläuft der Highway 401. Am Anfang noch relativ weit entfernt, kommt er dieser zum Ende hin doch recht nah. Es ist 16.02 Uhr Ortszeit, als das Fahrwerk von Air France 358 die 2700 Meter lange Landebahn berührt. Der Endanflug war noch heftiger als der restliche Flug in dem Sturm und das Aufsetzen soll so extrem gewesen sein. Die Passagiere sind erleichtert und klatschen.
Aber warum ist das ein Fall für einen Podcast, wenn alles gut gegangen ist?
Ja, weil genau jetzt das gesamte Licht im Flugzeug ausgeht und der Airbus anscheinend einfach nicht langsamer wird.
Oh.
Gefühlt wird er nämlich schneller. 146 km/h, das ist die Geschwindigkeit, mit der sie jetzt über das Ende von Piste 24 links hinausschießen. Der Lärm ist ohrenbetäubend und es ruckelt und rumpelt unaufhörlich. Es geht abwärts und das Flugzeug kommt in einer Senke zwischen Landebahn und Highway endlich zum Stehen. Doch plötzlich riecht es in der gesamten Kabine nach Treibstoff. Panik bricht aus.
Ja, verständlich.
Ja, ich würde da auch meine Beine in die Hand nehmen wollen. Die ersten Flammen sind sichtbar und alle Passagiere stürmen nach vorne. 309 Menschen müssen schnellstmöglich raus aus der Maschine. Der Airbus A340 hat insgesamt 8 Notausgänge, doch einige davon können aufgrund des Feuers nicht genutzt werden. Und bei mindestens einem anderen war hinter dem Notausgang keine Rutsche mehr vorhanden. Aber alles egal, selbst bei den Notausgängen, wo das Feuer schon sehr nah ist, springen die Menschen nun ins Freie. Und hier muss ich sagen, ich kann das total nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich einfach auch springen, egal wie, weil draußen hast du eine Chance, innen drin hast du keine.
Ja, das stimmt schon, aber wenn der Mensch nichtsdestotrotz, ich weiß, es, man kann so, also sowas jetzt nicht nachvollziehen, aber nicht sofort richtig so in Panik ausbrechen würde und das vielleicht ein bisschen ruhiger ablaufen würde, ne, so, dann wäre vielleicht einiges anders abgelaufen oder.
Ja, man weiß es immer nicht.
Ja, aber so würde ich das, aber so ist das ja überall, ne? Wenn eine Massenpanik da ist, wie bei der Love Parade zum Beispiel, wenn da nicht diese Massenpanik gewesen wäre, aber der Mensch, das Gehirn schaltet aus.
Ja, aber das ist...
Verständlich, um Gottes Willen,
genau,
das will ich also jetzt nicht sagen, auch, aber...
Ja.
Das ist so, das ist wirklich so und das ist eben halt dieser Fluchtdrang, ne? Dieses, egal was passiert, ne, ich, ne, als erstes und... Ja, leider ist es so.
Aber... Man muss auch sagen, dass nur 52 Sekunden nach dem Verlassen der Landebahn die ersten Rettungskräfte vor Ort sind. Wegen der Explosionsgefahr halten sie sich aber mit ausreichend Abstand auf. Klingt im ersten Moment schlimm, aber es war die richtige Entscheidung. Denn schon kurz danach kommt es zu 3 heftigen Explosionen, die das nur 6 Jahre alte Flugzeug in Schutt und Asche legen. Überall ist dichter schwarzer Rauch. Die Passagiere, die es rausgeschafft haben, laufen kreuz und quer. Einige zu den Rettungskräften, andere in die Richtung des Highways. Das Personal am Flughafen gibt sein Bestes, alle Passagiere zu versorgen, zu zählen und zu dokumentieren. Was gar nicht so einfach ist, denn wie schon gesagt, nicht alle sind in die gleiche Richtung gelaufen, sondern eben auch dann, ne, zum Highway und durch irgendwie Wald und Wiesen. Und die einige wurden dann am Highway von Unbekannten aufgesammelt und dann quasi mit den Autos wieder zurück zum Flughafen.
Die waren verstört, ne, ganz klar.
Naja, du rennst halt weg vom Flugzeug.
Genau, du rennst und weg und das wäre mir auch egal, wohin. Ich würde auch die Füße in die Hände nehmen und lospesen. Ne?
Deswegen. Familie und Freunde der Passagiere warten zeitgleich auf Nachrichten. Denn sie wissen zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, ob es überhaupt Überlebende gibt. Es dauert Stunden, aber dann steht fest, alle Menschen an Bord haben es rechtzeitig aus dem brennenden Flugzeug geschafft. Es gibt 31 Verletzte, 12 davon schwer, aber keine Toten.
Das ist gut.
Ja.
Also das ist wirklich...
Fand ich schon heftig.
Naja gut, obwohl man da sagen muss, da war die Panik wohl, also denn berechtigt oder so, aber...
Ja.
Ne, trotzdem ist es halt das Gehirn, ne?
Mhm.
Aber da war das... Ja, wie gesagt, berechtigt, ne?
Und zu den Schwerverletzten gehört auch Kapitän Rossai. Sein Sitz hat dem Ganzen nämlich nicht standgehalten und er schleuderte dadurch gegen die Deckenverkleidung im Cockpit und erlitt extrem schwere Rücken- und Kopfverletzungen.
Oh.
Mittlerweile kann man nachvollziehen, dass alle Menschen an Bord von Flug 358 in unter 90 Sekunden evakuiert wurden. First Officer Noor war der Letzte, der die brennende Maschine verließ. Als das Flugzeug am nächsten Tag endlich gelöscht werden konnte, ist nur noch ein verkohltes Wrack übrig.
Ja, aber wie konnte denn das passieren?
Ja, das...
Bremsen versagt oder keine Ahnung.
Ja, als ich davon gehört habe, dachte ich am Anfang, erinnerst du dich, dass wir den Fall hatten mit der Eishockeymannschaft?
Ja.
Wo der eine ja irgendwie die ganze Zeit auf die Bremse und deswegen kamen sie nicht hoch. Ob der irgendwie weiter Schub gegeben hat... Aber wir dröseln das jetzt auf.
Okay.
Denn mittlerweile ist auch die Transport Safety Board of Canada oder kurz TSB eingetroffen. Die Flugdatenschreiber konnten relativ schnell geborgen werden, die nun auf dem schnellsten Weg nach Paris ins Labor gebracht werden. Die erste Vermutung ist es, dass es mit dem Wetter zusammenhing. Ein Ausbildungsleiter von Air France sagte mal in einem Interview, dass Kapitän Rosail ihm gegenüber erwähnte, dass es während der Warteschleife Kontakt mit dem Kontrollzentrum gab, mit der Idee eben nach Ottawa auszuweichen, und das Kontrollcenter soll ihm entgegnet haben, dass der Flughafen bald wieder aufmachen würde und dass die sich keine Sorgen machen.
Aber was sagen der Kapitän und der First Officer selbst dazu?
Nix.
Oder haben die noch nicht? Oder die, dass sie die noch nicht interviewt haben, ging das noch nicht?
Also ich kann dir sagen, dass das war 2005 und die haben bis heute nicht gesprochen.
Oha.
Die haben nicht ein Interview gegeben. Man munkelt, dass das von Air France verboten wurde, darüber zu sprechen.
Ja, aber warum?
Also ich kann dir gleich sagen, wie das im Unfallbericht und so drin steht, okay. Aber die selber haben nie ein Interview gegeben.
Okay.
Deswegen schauen Sie sich jetzt weiter die Wettertheorie an, weil wir wissen ja jetzt, dass Flug 358 das dritte Flugzeug war und das zweite schon Probleme beim Bremsen gemeldet hatte.
Okay. Merkwürdig.
Genau, deshalb jetzt nochmal zu den Wetteraufzeichnungen. Laut Tower gab es Wind mit etwa 20 Knoten. Nicht wenig, aber für einen A340 noch völlig in Ordnung. Das Wetterradar jedoch zeigt, dass heftiger Regen über den Flughafen zog und das mit seitlichen Böen von bis zu 33 Knoten. Und das war auch das Problem, denn damit hat die Crew anscheinend nicht gerechnet. Weiter kommt noch hinzu, dass Landebahn 2-4 links rund 650 Meter kürzer ist als die anderen fünf Landebahnen am Flughafen Toronto.
Ja, aber warum wurde Ihnen dann keine andere angeboten? Das ist doch...
Ja, einige davon...
Wäre doch besser.
Ja, einige davon waren wegen Wartungsarbeiten gesperrt.
Ach, okay.
Genau. Und da haben wir es wieder, das ist so eine Verkettung von ganz vielen Sachen, die dann nachher zu diesem Unglück führen. Doch trotz dieser genannten Umstände muss natürlich geprüft werden, ob nicht vielleicht doch ein technischer Defekt am Flugzeug vorlag oder an den Bremsen oder...
Ja, das ist klar.
Was auch immer.
Wenn man nicht weiß, warum, muss man ja natürlich das prüfen. Ne?
Eine Bremsanlage wurde durch das Feuer quasi also komplett zerstört, aber es gab noch 7 weitere. Und bei den 7 wurde kein Defekt festgestellt. Also die Bremsen waren in Ordnung.
Ja.
Und selbst wenn die eine, die verbrannt ist, defekt gewesen wäre, hätte die keine Auswirkung gehabt, wenn 7 funktionieren. Und auch die Störklappen werden untersucht und hier auch scheint es auch keinen Fehler gegeben zu haben.
Störklappen?
Ja, die unterbrechen den Auftrieb am Flügel, sodass der Auftrieb weniger wird und das Gewicht des Flugzeugs quasi wieder mehr auf die Fahrbahn drückt.
Ah, okay.
Damit mehr Gewicht auf dem Fahrwerk liegt und sie dadurch halt besser bremsen können. Zu guter Letzt schauen sich die TSB-Ermittler die Triebwerke an. Aber auch hier kann nach genauer Untersuchung ein technisches Versagen ausgeschlossen werden. Die Schubumkehr scheint auch einwandfrei funktioniert zu haben.
Tja, was sagt uns das? War es wieder ein Pilotenfehler?
Ja, vielleicht.
Okay. Wir hören weiter.
Genau, da kommen wir jetzt nämlich langsam hin. Denn auf einmal taucht ein Artikel in einer französischen Tageszeitung auf. Le Figaro oder Le Figaro schreibt darin nämlich, dass First Officer Frederick Knorr die Schubumkehr erst 12 Sekunden nach dem Aufsetzen betätigt hat. Und normalerweise ist das ja so, die setzen auf, Schubumkehr, Bremsen.
Thema gut.
Genau. Und ob man es glaubt oder nicht, teilweise wird die von der TSB sogar bestätigt. Denn in einem Zwischenbericht ist zu lesen, dass die Schubumkehr ihre volle Leistung erst 17 Sekunden nach dem Aufsetzen erreichte.
Das ist ja merkwürdig. Aber Frage ist, woher weiß die Zeitung das, wenn die noch mitten in der Untersuchung sind?
Keine Ahnung.
Ich sag ja, also das ist merkwürdig.
Ja, ich hätte auch zuerst gedacht, das ist so, ja, wir denken uns mal irgendwas aus, aber irgendwie müssen die das rausgekriegt haben.
Okay.
Wer weiß, wer da irgendwie wieder welche Daten geleakt hat, also.
Ja.
Genau, und normalerweise wird halt die Schubumkehr direkt betätigt und braucht nicht 17 Sekunden, bis sie ihre volle Leistung...
Ja.
Überleg mal, bei manchen Flügen bist du nach 17 Sekunden schon fast abgebogen, schon weil die keine Zeit haben.
Ja.
Aber es kommt noch zu mehr Unklarheiten beim Blick auf die letzten Sekunden. Nachweisbar ist nämlich, dass der Airbus erst aufsetzte, als sie die Hälfte oder genauer 1220 Meter der Landebahn schon hinter sich gelassen haben.
Dann war die Landebahn ja eigentlich noch kürzer.
Genau, also sie haben schon eine kurze gehabt und jetzt wurde sie quasi dadurch ja noch kürzer. Ein weiterer Grund, warum sie bei dem Sturm und der nassen Fahrbahn eigentlich keine Chance hatten, das Flugzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen.
Ja, aber da wäre doch Durchstarten besser gewesen.
Ja, und eigentlich wäre auch das die einzige Option gewesen in dieser Situation. Ihrer Ansicht nach war es dafür wohl aber schon zu spät.
Oder sie hatten Angst, dass sie es nicht schaffen.
Ja.
Ja, weiß man nicht.
Am 16. Oktober 2007 veröffentlicht die TSB ihren Abschlussbericht und darin steht unter anderem, die Piloten hätten nicht alle nötigen Informationen gehabt. Sie hätten die Schubumkehr der Triebwerke, die möglicherweise das Überschießen über das Landebahnende vermieden hätte, verzögert eingeleitet und auch die aktuell erforderliche Landebahnlänge trotz Gewitterwarnung nicht berechnet. Zudem hätten die vorgeschriebenen Verfahren das Risiko von Fehlern erhöht. Die Entscheidung der Crew, die Landung durchzuführen, wurde unter den gegebenen Umständen als den Vorgaben entsprechend eingestuft. Am Flughafen sei das Gelände ab 150 Meter nach dem Ende der Landebahn topografisch ungünstig gestaltet gewesen und habe zur Beschädigung des Flugzeugs beigetragen. Der Ablauf der Evakuierung sei nicht optimal gewesen, da die Ausstiegsrutschen wegen unzureichender Kennzeichnung nur einbahnig benutzt wurden, obwohl sie zweibahnig waren. Zudem haben fast die Hälfte der Passagiere das Handgepäck mitgenommen.
Ach, dafür war denn da noch Zeit?
Das ist der Knaller, oder?
Ja, da war noch Zeit
für. Also ich kann das ja verstehen, dass man irgendwie sein Hab und Gut mitnehmen möchte, aber wenn das Ding brennt, dann nehme ich die Beine in die Hand.
Ich wollte gerade sagen.
Also gut, ich weiß nicht, wie ich tatsächlich reagieren würde, aber jetzt...
Da würde ich gar nicht dran denken, an mein Handgepäck.
Ich meine, was soll da Wichtiges drin
aber
sein?
Aber das meine ich ja. Und dann brechen sie in Panik auf einmal aus und... aber dafür haben sie Zeit.
Ja,
nee, ist klar.
Genau.
Ja.
Der Unfall zeigt nach Auffassung der TSB, dass Piloten generell, insbesondere die direkte Wirkung konvektiver Ereignisse, wie zum Beispiel lokaler Gewitter, gefährlicher Scherwinde oder Downbursts im Zusammenhang mit Starkregen bei Starts und Landung immer noch unterschätzen. Nach dem Ganzen erhielt Air France dann eine Sammelklage von 184 Passagieren. Und es ging lange hin und her, bis sich die Kläger und Air France auf eine Summe von insgesamt 10 Millionen US-Dollar einigten. Und 10 Millionen klingt ja viel.
Viel, aber nicht bei so vielen Menschen.
Genau, wir teilen das jetzt mal durch 184, dann sind es nämlich rund 54.000 Dollar für jeden.
Ja.
Airbus und auch der Hersteller der Notrutschen, die Goodrich Corporation, zahlten nochmal 1,65 Millionen. Und 2008, also 3 Jahre später, versuchte dann Air France, den Pearson-Flughafen zu verklagen, weil hinter der Landebahn nicht genügend Platz wäre, nämlich gerade einmal nur diese 150 Meter, von denen ich gesprochen habe, bevor es dann in diesen tiefen Graben ging. Und da konnte ich aber leider nichts finden, wie diese Klage ausgegangen ist.
Ah, okay.
Das hätte ich gerne gewusst, aber...
Vielleicht Top Secret, dass sie das... Normal findet man ja immer irgendwie...
Ja, das stimmt.
Eine Kleinigkeit,
das
ne?
Das stimmt. Und man sagt, dass ein sogenanntes EMIS, und das steht für Engineered Material Arrestor System, den Unfall wahrscheinlich verhindert hätte.
Was denn das? Das klingt ja schon kompliziert.
Ja.
Kann man ja auch nicht ausspringen.
Das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Und es gibt's wohl auch schon an einigen amerikanischen Flughäfen, recht häufig sogar. Stell dir einfach eine große, lange Notspur vor, hinter der Landebahn, also quasi als Verlängerung davon, und die ist dann mit einer Art, mit so einem Kies-Sand-Gemisch gefüllt. Mhm. Und bist du schon mal mit dem Fahrrad auf Kies gefahren?
Ja, rutsche sofort, rutsche sofort weg.
Genau, und du bremst, ja, also er bremst genau, ja dann automatisch. Richtig. Genau, also das wäre vielleicht dann eine Lösung gewesen. Und zum Ende kann ich dann noch sagen, Kapitän Alain Rosay hätte nur noch 3 Jahre bis zur Rente gehabt. Aber durch seine schweren Kopf- und Rückenverletzungen und vor allem die psychischen Folgen schied er freiwillig bei der Airline aus und flog seitdem nie wieder.
Naja, gut, wenn er jetzt nur noch 3 Jahre gehabt hat.
Ja, was?
Im Endeffekt, was sind 3 Jahre, ja, ne? Also, das wäre schlimmer, finde ich, wenn der jetzt 25 Jahre noch vor sich hätte und würde dann
ja,
das nicht mehr machen können.
So schwer verletzt zu werden, ist halt jetzt.
Ja, das ist dir gar keine Frage, ne? Das ist schon richtig, aber trotzdem würde er damit besser klarkommen, denke ich mal. Das meine ich, wenn er sagt, er hätte eh nur noch 3 Jahre.
Ja.
Schlimm ist das alle Male.
Ja. Ganz im Gegensatz aber zu First Officer Frederick Knorr. Er wurde nach dem Crash für 3 Monate suspendiert und kehrte noch vor der Veröffentlichung des Unfallberichts zurück ins Cockpit von Air France.
Ja.
Und scheint auch heute noch zu fliegen.
Ja.
Also.
Ja gut, dann kommt er damit wohl besser klar, oder?
Ja.
Aber was ist denn eigentlich mit dem Stimmrekorder und sowas? Haben die den nicht ausgewertet? Dann müsste das doch auch, die müssen sich da auch unterhalten haben.
Ja, und genau, dabei kam dann aber halt tatsächlich nur raus, dass die Schubumkehr irgendwie zu spät betätigt wurde. Warum
also dadurch
auch
haben sie dann, okay.
Dass sie, okay. Und auch, dass sie nicht mehr durchgestartet sind. Und warum sie nicht mehr durchgestartet sind, das kam alles durch diese Flugdatenschreiber.
Ah, okay.
Deswegen. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende der Folge. Wir hoffen sehr, dass euch die Story gefallen hat. Und meine Recherche. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir jetzt mal zauberhafte Weihnachten.
Ja, genau. Frohes Fest.
Genau, frohes Fest. Habt eine tolle Zeit mit euren Lieben. Und
einen guten Rutsch.
Genau.
Das müssen wir ja jetzt schon sagen. Wir hören uns ja erst im neuen Jahr wieder.
Genau, viel Glück, viel Gesundheit für das neue Jahr. Rutscht gut rein, nicht zu dolle. Und dann hören wir uns im neuen Jahr. Tschüss.
Tschüss. Okay, das würde ich ja auch gerne. Nee, das würde ich nicht. Ja, auch gerne nicht.
Echt jetzt, Katze?
Hat sich erledigt.
Ja. Es wackelt und rumpelt. So sehr wird der 300. Regen prasselt an die Fenster. Und wenn man aus diesen herausschaut. Aus diesen heraus versucht er. Ach so.
Alles gut gegangen ist.
Das ja, jetzt. Dazu kommen wir jetzt. Weil nämlich genau jetzt hier so ein dusseliger LKW vor der Tür steht.
Aber jetzt frage ich mich, ist das ein Fall für einen Blechschiborgutski? Nein.
Ich höre schon wieder die Grillen zirpen.